Außenseiten. Die Sammlung Prinzhorn trifft auf Comic. Der Podcast zur Ausstellung am Haus am Wehrsteg.
Man kann wohl sagen, dass der Patientenkünstler Karl Genzel Hans Prinzhorn fasziniert hat. Seine Werke sind fein gearbeitet und sehr fantasievoll. Die Skulptur Weib und Mann, Adam und Eva auch Zwitter genannt, zeigt Prinzhorn in seinem bekannten Buch Bildnerei der Geisteskranken trotzdem nur zur Hälfte. Dann kommt etwas, das er unanständig findet, ein übergroßer, erigierter Penis. Dem Künstler Wolfgang Klee wiederum gefällt an Genzels Werken gerade der offene Umgang mit Sexualität. Deshalb hat er für die Ausstellung Außenseiten eine Zeichnung mit Referenz auf Genzel gestaltet. In dieser Folge sprechen wir mit Wolfgang Klee über seine durchaus provokante Zeichnung, die Sie im April an der Fassade des Haus am Wehrsteg anschauen können. Mit dabei ist wie immer auch Thomas Röske, Leiter der Sammlung Prinzhorn und Co-Kurator der Außenseiten. Ich bin Ute Seitz, schön, dass Sie zuhören.
Wolfgang Klee wurde 1936 in Frankfurt am Main geboren, wo er auch heute noch lebt. Er hat an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und der Städelschule in Frankfurt studiert. Sein Werk umfasst vor allem Zeichnungen und Objekte, die auf zahlreichen Ausstellungen gezeigt wurden. Außerdem hat Klee Bühnenbilder gestaltet und mit der Gruppe Dein Hackfleisch verschiedene Musiktheaterstücke inszeniert. Von 1978 bis 2007 war er ehrenamtlicher Geschäftsführer der kommunalen Künstlerwerkstatt Klosterpresse in Frankfurt. Für die Außenseiten hat Wolfgang Klee eine großflächige Zeichnung gestaltet. Darauf zeigt er ein größeres und ein kleineres Wesen, die über ihre Körper miteinander in Interaktion treten. Es bildet sich ein geschlossener Kreislauf. Der Kleine kniet unter dem Großen und hat dessen erigiertes Glied im Mund. Gleichzeitig verschlingt der Große den Kopf des Kleineren. Aus diesem wiederum wächst ein bienenstockartiges Gebilde, eng bevölkert von kleinen Figuren. Die Formwelt der Zeichnung ergibt sich aus klaren Linien, die zu Halbkreis und Oval geschwungen sind. In den oberen Ecken wird die Zeichnung begleitet von zwei Ansichten der Skulptur Weib und Mann, Adam und Eva, des Künstlers Karl Genzel aus der Sammlung Prinzhorn. Genzel und Klee verbindet ein rauschhafter Schaffensdrang und die Beschäftigung mit Sexualität und Geschlecht. Die Zeichnung von Wolfgang Klee können Sie sich im April direkt an der Fassade des Haus am Wehrsteg ansehen oder online unter hausamwehrsteg.info.
Hallo und herzlich willkommen an Thomas Röske und Wolfgang Klee. Schön, dass ihr da seid.
Gerne, danke für die Einladung.
Guten Morgen.
Mich würde erstmal interessieren, Wolfgang, was ist denn eigentlich deine persönliche Verbindung zur Sammlung Prinzhorn? Ich habe gehört, dass du das auch schon länger kennst.
Ja, wir kennen uns und ich kenne die Sammlung schon eigentlich länger wie ihn. Und ich mag diese Außenseiterkunst. Deshalb habe ich das gerne gemacht, weil es ist sehr emotional oft und gegen den Kunstbetrieb auch gerichtet.
Zu der Zeichnung, die da dann auch sehr großformatig am Haus am Wehrsteg hängen wird. Es sind ja zwei Figuren, die miteinander in Kommunikation treten, aber sie sprechen nicht miteinander. Sie treten über ihre Körper in Interaktion.
Sie sprechen nicht miteinander. Nein, also ich gehe jetzt erstmal zum Titel zurück. Arbeitstitel dieses Objektes hieß Monade, aber mittlerweile bin ich eigentlich geneigt, den als Kannibalen von Heidelberg zu bezeichnen. Ja? Der Kannibale von Heidelberg versucht in meinem Objekt ein Stück von seinem Opfer herauszubeißen und es sich einzuverleiben von seinem Opfer. Beide haben auch etwas Tänzerisches. Und während er das tut, versucht er gleichzeitig, sein Opfer zu penetrieren in den Mund. Es ist nicht so zum Beispiel, dass er ihn nur verschlingt, sondern da ist eine gewisse Distanz auch, ja, zwischen den beiden. Ja, und die ist auch von dem Opfer gewollt.
Also Freiwilligkeit ist so eine ambivalente Sache.
Ja, es ist so eine Scheinfreiwilligkeit. Aber er ist im Prinzip ja größer, er ist auch stärker. Sein Nacken ist ja auch extrem ausgebildet. Was auch sehr auffällig ist, dass das Genital, also das Geschlechtswerkzeug bei ihm überdimensional ist und die zum Beispiel Füße, Hände, das ist alles sehr zurückgebildet im Vergleich zu dem Mund, Augen und Genital. Was sehr rätselhaft ist und was auch für mich weiterhin rätselhaft bleibt, ist dieser merkwürdige Bienenkorb.
Was bedeutet der für dich?
Also der ist irgendwie, ist der während des Zeichenvorgangs einfach herausgewachsen, dieser Bienenkorb, eigentlich Kopf, oder es hat ja auch so wie so ein Höcker ist es auch so. Darin sind auch kleine Figuren, mal eine Hand oder mal ein Kopf oder auch so Art Betten und so weiter.
Parallel dazu gibt es ja so eine kleine engelingartige Figur auch im Hinterkopf des Täters.
Richtig. Vielleicht ist das so ein Abgesprengter, so ein Bewohner dieses Bienenkorbs.
Also beide haben sozusagen zusätzliche Bewohner, die sie nicht kontrollieren können. Also eigentlich wirken sie ungeheuer selbstbestimmt oder auch
zielgerichtet,
aber auch extrem passiv durch diese Opferposition, die gleichzeitig aber auch etwas ambivalent ist, hat, wie du schon gesagt hast, der hebt ja seinen Arm und scheint damit auch das Geschlechtswerkzeug, wie du immer sagst, des Täters zu stützen.
Ja, das bleibt auch ein bisschen offen. Wehrt er ab oder stützt er? Ja.
Gleichzeitig, da diese Augen blicklos zu sein scheinen, wirkt es auch so, als ob die beiden von irgendetwas, einer Energie überwältigt wären, als ob sie gar nicht Herren in ihrem eigenen Körper wären, sondern etwas ausführen.
Aber er führt es aus. Es ist was Mechanisches auch. Mechanistisches.
Ja. Und es fehlt das Blutrünstige. Also
ja, genau. Dieses Verschlingen. Es ist kein Verschlingen, sondern es ist mehr so ein Anknabbern.
Also irgendwie eine Art Zwischenzustand, der da auch dargestellt wird, der nicht so ganz eindeutig ist. Was mich jetzt aber interessiert, weil du immer von Opfer und Täter sprichst, was sagt diese Zeichnung für dich über das Verhältnis von Opfer und Täter aus, wenn man das mal auf die Realität bezieht.
Das ist keine Wertung, ja. Also ich sage nicht, dass jetzt der Täter, der böse Täter, der groß ist und den kleinen, hilflosen, dieses hilflose Opfer verschlingen will. Ich habe in meinen anderen Arbeiten auch immer dieses Verhältnis vom Großen zum Kleinen, ja. Sehr psychologisch abgelagert bei mir, solche Dinge, ja. Genau wie diese permanenten Darstellungen von männlichen Genitalien und so. Es sind alles psychische Dinge, die aus meiner Kindheit vielleicht herrühren, aber die eigentlich auch meine Kunst befeuern im Prinzip. Ja.
Hat das auch politische Implikationen für dich? Also weil jetzt hast du gerade die psychischen erwähnt, aber steckt da auch was Politisches drin? Das wäre ja auch eine mögliche Deutung.
Eine politische Deutung? Ich bin zwar ein sehr politisch denkender Mensch, aber in meiner Kunst ist es schon häufig vorgekommen, dass die Szenen so politische Situationen widerspiegeln. Es ist eigentlich nicht der Antrieb. Der Antrieb ist eigentlich ein emotionaler und ein psychogener auch, ja.
Das hat ja etwas Überhöhendes, gerade diese relativ leicht fassliche Form macht es zu einer Art Emblem, als ob du da etwas großartig, ja fast feierst als Idee.
Ja.
Aber zugleich wirkt diese Idee natürlich grausam und grotesk. Und man weiß nicht genau, ob man darüber lachen soll oder ob man das ungemütlich findet oder sagt, da ist auch ein schrecklicher Anteil dabei. Es hat eine ganz große Ambivalenz.
Diese Dinge lösen im Betrachter, also nicht in jedem Betrachter, aber in vielen Betrachtern, lösen die einen Widerstand aus. Ja? Und ich hatte in 2020 in Mannheim eine große Kunstplakatwand mit ungefähr 20 großformatischen Plakaten, DIN A1, bestückt. Ja? Ich hatte den Auftrag gehabt, vom Kulturamt eigentlich, es hat einen regelrechten Bildersturm ausgelöst. Über Nacht kam quasi so eine Rotte von Leuten und haben die ganze Plakatwand übermalt.
Weiß übertüncht. Ne?
Weiß also übertüncht.
Sozusagen das Ganze wieder unschuldig gemacht, könnte man sagen.
Wie es anfänglich war, ja.
Ja.
Und das hat eine, das hat auch ein Presseecho ausgelöst. Die Frau, die darüber geschrieben hat, die hat das eigentlich sehr emotional gemacht. Und später hat mich sogar der Polizeipräsident von Mannheim angerufen und hat gesagt, ich möchte hier ganz klarstellen, dass es nicht von der Polizei ausgegangen ist. Wir sind hier keine Kunstrichter, sondern ich empfinde das als eine schädliche Sachbeschädigung. Und die Staatsanwaltschaft hat dann versucht, sogar zu recherchieren und um einen Prozess zu eröffnen. Aber der oder die Täter sind nicht fassbar gewesen.
Also der Hintergrund war ja da, dass in diesen Plakaten, da waren auch viele sehr sexuelle Darstellungen.
Nicht nur, aber es waren sehr viele sexuelle. Am Anfang hat mich jemand angerufen, hat versucht, ich sollte 3-4 Plakate wegnehmen. Aber eigentlich hatte ich mich auch gleich geweigert und nachher ist es relativ schnell übertüncht worden. Ich hatte dann einen Rechtsanwalt noch eingeschaltet, der hatte dann auch gesagt, ja, wenn ich so deine Sachen betrachte, sie gehen mir auch ans Eingemachte und ich bin hier sehr ambivalent aufgerufen. Aber was besonders schlimm war, fand ich bei dieser ganzen Sache, dass das Kulturamt sich quasi wie mit so einem Feigenblatt bedeckt gehalten hat und haben mir keinerlei Unterstützung, sondern sie haben zu dem, der quasi dafür verantwortlich war, gesagt, nur keine Aufnahmen. Die Tableaus, also die Plakate, sollten nicht gezeigt werden.
Verbreitet werden durch Fotografien.
Auch, ja.
Also es sind ja zwei Fragen eigentlich, die da diskutiert werden gesellschaftlich. Und zwar einmal, wie explizit darf eine Darstellung von Sexualität im öffentlichen Raum sein? Und dann, wo setzt man den Anfang und das Ende von der Kunstfreiheit, ne? Die Zeitung zum Beispiel, die hat sich eindeutig dafür geäußert, dass es ja ganz wichtig ist, dass eine Kunstfreiheit erhalten bleibt.
Also ich meine, es wurde ja nicht nur diskutiert, sondern die Gegner haben das einfach übertüncht. Wenn es eine Diskussion gegeben hätte, wunderbar. Also kann uns nur voranbringen, aber das Ganze einfach zuzustreichen, ist unerhört.
Ja, es wurden dann natürlich gesagt, es ist ein Kindergarten in der Nähe, es ist eine Schule in der Nähe. Das waren dann die Argumente. Eine Frau hat mich auch angerufen, die hat mich dann als Pädophiler noch beschimpft am Telefon. Und also es war sehr heftig.
Es geht ja mal wieder um Penetration, aber das Ganze ist ja extrem stark abstrahiert.
Man kann ja keine anatomischen Dinge eigentlich festmachen daran.
Und ich glaube auch nicht, dass man die Bilder pornografisch nennen könnte. Ja? Da ist ja auch nichts, was irgendwie Flüssigkeiten oder sowas wie Blut oder Sperma oder sowas, außer der Wurst, taucht da ja nichts auf, was Körperprodukte sonst anbelangt.
Suggeriert, ja.
Die Ambivalenz ist eben auch im Betrachter.
Eine Interpretation.
Auch zum Beispiel dieses Thema Pädophilie. Die Leute wollen sich damit beschäftigen. Da ist ein Protest da, der ist auch berechtigt und so. Aber es hat eine ganz hohe Ambivalenz. Und die Ambivalenz ist eben nicht nur bei Wolfgang da, sondern die ist auch im Blick auf die Bilder da. Das ist vielleicht auch nicht unwichtig.
In der Person wird es suggeriert. Und die Person wird davon erfasst. So hat der Rechtsanwalt mir das erklärt, wie es bei ihm funktioniert, ja. Wenn ich das sehe, deine Kunst, wenn ich die sehe, kommen plötzlich bei mir Dinge hoch, ja, die ich eigentlich geglaubt habe, dass sie nicht mehr hochkommen. Die kommen plötzlich hoch und ich werde beunruhigt.
Mhm. Und das betrifft wahrscheinlich beides. Es betrifft sowohl diese Assoziation Penis als auch die Assoziation Phallus.
Ja, beides.
Also, dass da etwas ist, was als Macht
Machtinstrument oder halt auch, ja, kommt schon die sexuelle Situation, die ja für viele tabuisiert ist in dem Moment, wenn sie öffentlich dargestellt wird.
Ja, ich meine, man kann natürlich, wenn jetzt der Anwalt sagt, auch, dass da in ihm Erinnerungen ausgelöst werden, also es kann ja natürlich durchaus auch Leute geben, die Erlebnisse haben, an die sie vielleicht nicht unbedingt erinnert werden wollen. Mhm. Und da kann es vielleicht auch legitim sein, die Frage zu stellen, wie groß platziert man das im öffentlichen Raum, wo man sich den nicht entziehen kann.
Ja, andererseits kann natürlich alle möglichen Assoziationen triggern. Also Insofern finde ich, kann passieren, aber man sollte selbst Leute, die so spontan reagieren, durch eine Aufforderung genau hinzugucken, was da ist, eigentlich davon abbringen können, das jetzt allzu wörtlich in eine bestimmte Richtung zu interpretieren.
Diese Leute werden ja durch andere Dinge auch beunruhigt.
Ja.
Alltäglich wahrscheinlich.
Ja, also ganz abgesehen davon, welche Rolle Sexualität in der Öffentlichkeit, im Fernsehen oder so auch spielt, ja. Auch angesichts dessen scheint es überzogen, eine solche Interpretation als Aufforderung zu einem Geschlechtsakt oder sowas aufzufassen. Das wäre, stünde ja hinter dem Vorwurf einer pornografischen Darstellung.
Was sagst du den Leuten, die zu dir kommen und sagen, ich weiß nicht.
Ich akzeptiere das. Es bleibt jedem. Jeder kann seinen Unmut oder auch seine Verletzlichkeit formulieren. Das ist, ich habe da keine Schwierigkeit damit. Die Kunst erregt, die Kunst verstößt gegen gewisse Tabus. Ja? Jeder Mensch hat Tabus, ja. Und diese Tabus respektiere ich, aber für mich gibt es diese Tabus nicht. Ja, ich stelle das dar, wozu ich getrieben werde.
Möchtest du auch provozieren eigentlich?
Aber hallo, möchte Wolfgang Klee provozieren?
Welcher Künstler möchte nicht provozieren? Aber Provokation ist nicht der Antrieb.
Ja, ich glaube, das ist in dem Gespräch auch deutlich geworden, dass das da auch ganz viele Sachen sind, die in dir passieren, die in dir arbeiten, die dich beschäftigen, ja. Die dann diese Werke hervorbringen und wiederum in anderen Menschen ganz viele Assoziationen auslösen. Und ich muss sagen, ich finde das toll, weil es einfach Diskussionen anregt und mir auch im Sinne der Formsprache gut gefällt. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, das würde ich aber gerne noch mal einmal ansprechen. Das sind ja alles Halbkreise, Ovale,
ja, schöne Formen,
die da zu sehen sind.
Sehr schöne Formen. Das ist ja auch ein gewisser Widerspruch, ja, zur Thematik selbst, dass ich im Prinzip, du hast es ja auch schon mal irgendwann gesagt, dass es auch eine gewisse Schönheit hat.
Bei diesem Bild fällt ja auch so eine kleine Ovalform auf, die da rechts zu liegen scheint.
Das ist ein Loch, ja. Und ich habe oft auf meinen Bildern diese, fast so eine Art Gulli, wo dann alles irgendwo reingekippt wird.
Also das hat ja für die Bildwahrnehmung eine ganz wichtige Funktion. Wäre dieses Oval, das wir als eine liegende runde Öffnung lesen können, nicht da, wäre das Ganze wesentlich flächiger wahrgenommen.
Dadurch ist ein räumlicher Aspekt.
Genau.
Also, ich liebe Ovale, ich liebe auch Eimer, Töpfe, die gehören einfach dazu.
Also die Zeichnung, das wollte ich nur sagen, hat ja so eine komplexe Haltung zur Räumlichkeit. Sie ist sehr flächig, das Weiß scheint erstmal einfach nur der neutrale Gestaltungsgrund zu sein. Mit diesem Loch,
ja, und dadurch
wird das plötzlich räumlich lesbar.
Genau, genau.
Und dann kommen aber noch diese einkollagierten beiden Figuren von Gänzel dazu, die
oben
wieder eine andere Ebene
setzen. Ja. Ja. Wir hatten ja mal darüber geredet, dass es auch so ein bisschen was von der Spielkarte hat.
Wie so eine Tarotkarte oder so.
Ja, wie so eine Tarotkarte, ja.
Na, wenn man diese Idee der Spielkartenfarben, die als solche auch in den Ecken von Spielkarten angezeigt werden, dann ist das sozusagen eine allgemeinere Verweisebene. Zu dem individuellen Bild, das du gestaltet hast, ist das sozusagen ein allgemeineres Verweissystem,
ja,
das
gut,
du da
auch
zitierst.
Und natürlich dieses bei ihm ist ja auch so ein überproportionales Genital, also ein männliches Genital, das auch sich in der Zeichnung wiederfindet, im Objekt, ja.
Karl Gänzel, 1871 geboren, stammt aus der Familie eines Bauverwalters in Thüringen und arbeitet dort selbst als Maurer. Sein rebellisches Verhalten bringt ihm immer wieder Strafen ein, zum Beispiel wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung oder Widerstand gegen die Staatsgewalt. Mit 24 Jahren heiratet er, zieht nach Bochum und wird Vater zweier Töchter. Dann folgt der Wendepunkt. Durch einen Pferdekarren wird er schwer am Bein verletzt, das schließlich amputiert werden muss. Die Ehe zerbricht. Und weil Gänzel nicht mehr arbeiten kann, muss er sich als Hausierer durchschlagen. Als in erneuter Haft psychische Veränderungen auffallen, wird Gensel eingewiesen und schließlich in der Anstalt Eichelborn bei Lippstadt untergebracht. Von einer Flucht abgesehen, verbringt er dort die folgenden 17 Jahre, bis er 1925 stirbt. In der Anstalt schwankt Gensel zwischen künstlerischer Produktivität, Wutanfällen, Halluzination, Freiheitsbegehren und Resignation. Er zeichnet, schreibt und entdeckt um 1912 das Schnitzen mit Holz. Seine ersten Werke sind flache Reliefs, oftmals mit gemusterten Rändern. Er arbeitet mit hartem Holz, das er später bemalt oder lackiert. Gensel entwickelt sich rasch weiter. Er gestaltet fantasievolle Wesen, die seine besonderen religiösen Vorstellungen wiedergeben, aber auch satirische Kommentare auf gesellschaftliche Umstände enthalten. Grotesk verzerrte Körperteile verknoten sich, die Figuren verwandeln sich vom Mensch zum Tier oder sind weiblich und männlich zugleich. Hans Prinzhorn beschäftigt sich in seinem Buch Bildnerei der Geisteskranken intensiv mit Gensel, den er unter dem Namen Brendel führt. Mehrere seiner Skulpturen wurden als Vergleichsmaterial in der NS-Ausstellung Entartete Kunst eingesetzt.
Ja, ich mag den Karl Gensel. Ich habe eine Ausstellung auch im Prinzhorn gesehen. Ich finde ihn ganz großartig. Ja, ist ein ganz großartiger Künstler. Und diese dionysische Haltung, die er hat, mit der stimme ich völlig überein eigentlich.
Was verstehst du denn unter dionysischer Haltung? Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben?
Dieser Kult auch, dieses Rauschhafte, dieses Sexuelle auch und das im dionysischen Kult, ja, das ist ja die eigentliche Rolle, ja. Da stimme ich völlig überein. Ich bin kein apollinischer Künstler.
Sind also sozusagen die übernatürlichen und die sexuellen Elemente vielleicht?
Ja, die Energien auch, diese sexuelle Energie, ja. Das ist für mich auch bestimmend in allen meinen Arbeiten.
Ja, auch eindeutig sichtbar, würde ich mal sagen. Thomas, vielleicht kannst du noch ein bisschen beschreiben, was für dich die Kunst von Karl Gensel ausmacht.
Karl Gensel hat so einige Themen, einige Konfliktfelder, mit denen er sich auseinandersetzt in seinen Werken, mit einer erstaunlich expressiven Formensprache und auch abweichend von damals herrschenden Normen, sodass immer wieder gesagt wurde, seine Werke haben irgendwie vor allen Dingen Ähnlichkeiten mit sogenannter afrikanischer oder ozeanischer Stammeskunst. Wir haben ja heute auch einen anderen Blick auf diese Kunst aus diesen Erdregionen und sehen die nicht mehr ganz so einem Volkswillen oder einem Volkstrieb verhaftet, wie man das damals noch getan hat. Also das Primitivistische sozusagen würden wir heutzutage nicht mehr so sehr darin sehen, sondern eher auch verstehen, wie das kulturell eingebunden ist. Aber für die damalige Zeit gab es eine so große Ähnlichkeit, dass man in die Sammlung sogar einige afrikanische Masken aufgenommen hat als Vergleichsmaterial. Für Gensel spielt vor allen Dingen auch die Geschlechterspannung eine sehr große Rolle. Das betrifft eben diesen Zwitter oder Adam und Eva, wie er das Werk nennt. Dadurch, dass er versucht, beide Geschlechter in eine Figur zusammenzufassen. Denn der Zwitter hat nicht nur einen sehr großen erigierten Phallus, sondern wenn man die Figur umdreht, sieht man auch eindeutig ein großes weibliches Geschlechtsteil. Und es gibt auf der einen Seite ein bärtiges Gesicht, auf der anderen Seite ein unbärtiges Gesicht. Auf der einen Seite hält die Figur eine Uhr nach oben, auf der anderen eine Sonne. Für ihn gibt es diese beiden Seiten in einer Figur. Und er hat es in mehreren Figuren durchgeführt, wenngleich wahrscheinlich nie krasser als in dieser Figur.
Ja, das ist mir auch aufgefallen beim Betrachten, dass da so eine ganz starke Mehrdeutigkeit oft ist. Oder eigentlich ist es nicht unbedingt eine Mehrdeutigkeit, sondern wirklich diese beiden Seiten, die auch im Widerspruch zueinander stehen. Was glaubst du denn auch, was diese Beschäftigung mit der Männlichkeit, Weiblichkeit bedeutet hat für ihn, also warum das so wichtig war?
Es scheint
war.
Auch private Gründe zu geben, also Auseinandersetzung auch mit seiner Frau. Es gibt diesen Satz aus dem Interview mit Prinzhorn, das er auch zitiert in seinem Buch, das Weib will immer die Vorhand haben. Und es gibt offenbar auch einen gewissen Geschlechtsneid, denn es gibt auch einen gebärenden Christus von ihm, der also diese Gebärfähigkeit der Frau auf den Mann überträgt. Es geht sicherlich auch darum, sich zur Wehr zu setzen gegen übermächtige Frauenfiguren und sie mit dem Männlichen zusammen zu zwingen. Eigentlich geht es nicht so sehr um einen Ausgleich, der könnte sich ja tatsächlich in einer Androgynisierung der männlichen oder weiblichen Form zeigen, sondern er möchte eigentlich beide Seiten in einer Figur in ihrem So-Sein zusammenbringen und zusammenhalten, um diese Spannung abzubauen, dadurch, dass sie in einer Figur steckt. Das erinnert ja so ein bisschen an diese Idee von Aristophanes aus dem Platon-Dialog über die Freundschaft, wo Aristophanes die Idee entwickelt, dass ursprünglich die Menschen kugelförmig gewesen seien. Und diese Kugeln hätten entweder beide Geschlechter gehabt oder aber nur ein Geschlecht. Und dann hat sie ein Gott zerschnitten und diese beiden Hälften suchen nun einander. Die unterschiedlich Geschlechtlichen suchen einander, aber es gibt eben auch Gleichgeschlechter, die einander suchen. Und man hat fast den Eindruck, als ob Gänzel diesen Urschnitt sozusagen zwischen den verschiedenen Geschlechtern wieder aufheben möchte.
Ich habe gelesen, dass sich da auch so ein bisschen was in der Betrachtungsweise natürlich geändert hat, was wahrscheinlich auch bei vielen Zeichnungen so ist oder vielen Werken aus der Sammlung. Ich spreche jetzt auf eine ganz spezifische Sache an, nämlich ein Werk oder zwei Werke waren in der jüngsten Ausstellung der Sammlung Prinzhorn ja auch vorhanden. Und da ging es um die Frage, inwiefern man auch so einen satirischen vielleicht Kommentar in den Werken von Karl Gänzel sehen kann. Das würde ich jetzt mal an dich weiterreichen.
Also gerade in dieser Hinsicht sind die Figuren von Gänzel sicherlich ambivalent. Also ein Objekt, das wir in dieser Ausstellung hatten, war der Hindenburg, eine kleine Figur, die eigentlich aussieht wie ein Hamster, mit so großen Barthaaren, eigentlich wie eine Katze, großen Ohren und einem Schuppenpanzer und dann so einem fischförmigen Unterleib. Tatsächlich wirkt das, wenn wir den Namen Hindenburg dazu nehmen als Titel, wie eine Karikatur. Aber wenn Gänzel darüber spricht, und da gibt es auch wieder einen Ausschnitt dieses Interviews mit Prinzhorn in Prinzhorns Buch, dann meint er das durchaus als Apotheose.
Apotheose ist die Vergöttlichung oder?
Genau, Verherrlichung, Vergöttlichung. Also er macht die großen Ohren, weil dieser mächtige Mann alles hört, was im Reich vorgeht. Er hat eine kleine Krone auf, weil er eigentlich der Herrscher ist. Er hat einen Schuppenpanzer an, weil er wehrhaft ist und als General sozusagen über allem steht. Der legt seine Hände zusammen, weil er gläubig ist und so weiter. Also der ist gar nicht von ihm nur komisch gemeint. Wahrscheinlich ist er vor allen Dingen als Apotheose gemeint. Und wir haben eine ganze Reihe von Werken, die diesen eigenwilligen Spagat zwischen Karikatur und Apotheose machen. Also die eigentlich eher grotesk sind. Und grotesk heißt ja auf der Grenze sozusagen zwischen dem Komischen und dem fragwürdig Unheimlichen, Verunsichernden. Das ist schon eine Qualität, die wir gerade auch bei Werken aus der Psychiatrie finden.
Die Beschäftigung mit dem Körper ist auch das, was die Kunst von dir mit der Kunst von Karl Gänzel verbindet.
Auch sehr stark verbindet, ja.
Meine Frage wäre jetzt noch, wenn wir bei Künstlern aus der Sammlung sind, gibt es da noch andere, vielleicht abschließend, die dich faszinieren, die du spannend findest? Oder
ich finde es sehr, also ich würde gerne mir immer mal wieder was mitnehmen. Ich finde sehr viele. Also bei mir ist es so, ich suche nicht unbedingt immer diese Dinge. Ja, ich bin einfach in der Lage, mich an vielen Dingen zu erfreuen. Ja, auch bei anderen Künstlern. Ja, es geht mir nicht unbedingt immer, dass es zu meinen Dingen passt oder so. Ja, alles, was eine gewisse Substanz hat auch, ja, das mag ich einfach in der Kunst.
Vielleicht können wir da ja eine Idee für einen Verleih aus der Sammlung Prinzhorn mitnehmen.
Ein Austausch von Werken. Wir hatten sowas mal mit einem Privatsammler, der uns einen sehr kostbaren Druck von Ernst Ludwig Kirchner für eine Ausstellung geliehen hat. Und wir haben ihm dafür auch ein sehr kostbares Gemälde aus unserer Sammlung von Else Blankenhorn für sein Wohnzimmer geliehen für eine Weile, das eigentlich auch gut gesichert war. Also das war natürlich wichtig, dass das den fast musealen Bedingungen entsprach. Aber das war ein One-Time-Event. Darüber müssten wir wirklich sehr ausführlich sprechen, zumal die meisten unserer Arbeiten ja sehr empfindlich sind, weil sie mit schlechten Materialien, auf schlechten Materialien, meist Papier gearbeitet sind. Also die sind sehr, sehr, sehr empfindlich und müssen eigentlich in einem richtigen Klima und sowas aufbewahrt werden.
Tja, schade. Aber es gibt ja Drucke auf jeden Fall.
Genau. Ja, es gibt Drucke. Du kannst
Und es gibt
Drucke.
Bücher und Wolfgang hat ja eine ganze Reihe von Büchern. Auch bei uns.
Ja, vielen Dank euch beiden für das spannende Gespräch.
Danke Gerne. Auch. Danke, danke.
In der nächsten Folge können Sie sich auf den Comiczeichner Marvil freuen. Er hat sich in eine Welt voller Engel begeben. Die nämlich bevölkern die Zeichnungen des Patientenkünstlers Alois Dahlmeier. Bis dahin sage ich Tschüss und wünsche schöne sonnige Frühlingstage.
Außenseiten. Die Sammlung Prinzhorn trifft auf Comic. Der Podcast zur Ausstellung am Haus am Wehrsteg.